Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo und guten Tag zusammen bei einer neuen Ausgabe von Ruhestörung. Und auch heute stecken wir wieder mitten in den vorfreudigen Vorbereitungen zum diesjährigen Reeperbahn Festival und allem, was dazugehört. Und das ist ja erfahrungsgemäß eine ganze Menge. Musik, Kunst, Literatur, Diskussionen, Konferenzen und so weiter und so fort. Und den meisten dieser genannten Disziplinen habe ich mich ja bereits in den vergangenen Folgen hier bei Ruhestörung schon gewidmet. Aber einer noch nicht. Und die ist zumindest für mich gerade im Sommer nicht wegzudenken. Nämlich Film. Im Moment ist ja die Freiluftkinosaison in vollem Gange, die ich zumindest wirklich ziemlich feier, weil es einfach wunderbar ist, irgendwo auf einer Wiese in einem Liegestuhl zu hocken und Fledermäuse im Schummerlicht an der Leinwand vorbeifliegen zu sehen. Aber auch so übt das projizierte Filmerlebnis seit 1895 übrigens schon eine große Anziehungskraft auf uns Menschen aus und gehört untrennbar zur Popkultur dazu. Deshalb darf das Thema Film natürlich auch auf dem Reeperbahn Festival, das zwischen dem 21. und 24. September in Hamburg stattfinden wird, nicht fehlen. Was genau uns da in diesem Jahr vor die Linse kommt, hat mir Milena Kahn vom Team des Reeperbahn Festivals verraten. Und darüber hinaus habe ich auch noch mit zwei wunderbaren RegisseurInnen eines auf dem Festival Premiere feiernden Filmes hier für Ruhestörung gesprochen. Aber dazu später mehr, das ist jetzt so ein bisschen der Cliffhanger. Wobei ich glaube, ich habe es auch in die Ankündigungstext reingeschrieben, wer das ist. Aber egal, wir tun mal so, als wüssten wir es nicht und widmen uns erstmal Milena. Wer sie ist, beziehungsweise was sie zu einer ausgezeichneten Gesprächspartnerin für diese Ausgabe hier macht, erzählt sie am besten einfach mal selbst.
Hallo, ich leite beim Reeperbahn Festival zwei Programmbereiche. Zum einen die Next-Gen-Programme, die richten sich an junge Menschen, die sich für die Musikbranche interessieren, aber auch an Young Professionals und QuereinsteigerInnen, die vielleicht schon mal das ein oder andere Projekt mitgemacht haben, schon einen Fuß in der Tür haben oder aber auch ganz neu sind und einfach mal schauen wollen, ob das was für sie ist. Und außerdem, und darum soll es ja heute eigentlich gehen, bin ich für das Reeperbahn Festival Filmprogramm zuständig.
Ihr hört es selbst, wer könnte also besser Bescheid wissen als Milena? Nun ist es ja aber die eine Sache, sich einfach nur gerne Filme anzuschauen oder Serien zu bingen. Eine andere ist es, sich dann auch beruflich damit zu befassen, finde ich zumindest. Deshalb habe ich Milena mal gefragt, woher denn ihre ganz persönliche Faszination für dieses Darstellungsmedium überhaupt denn herrührt.
Meine Leidenschaft zu Film habe ich tatsächlich eigentlich erst so richtig im Studium entdeckt. Ich habe nämlich an der Goethe-Uni in Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaft studiert. Und da hat mich auf jeden Fall schon die Kombination dieser drei Teilbereiche gereizt, wobei ich schon eher aus so diesem Theaterkontext kam und mich das irgendwie, ja, vor allem inspiriert hat, den Studiengang zu wählen. Aber dann habe ich tatsächlich im Studium mich total auf die Filmthemen gestürzt. Das habe ich auf jeden Fall auch meinem Prof zu verdanken, der mich einfach immer so krass für Filme begeistern konnte, dass ich sofort Lust hatte, die anzugucken. Auch bei Filmen, die mich jetzt privat eigentlich grundsätzlich von der Thematik gar nicht unbedingt angesprochen hätten. Aber er hat dann immer ganz fasziniert von der Machart gesprochen, von der Kameraführung, aber dann halt auch teilweise von der Symbolik, die ja teilweise total aufgeladen ist und die man vielleicht auch der eigenen Fantasie dann manchmal ganz doll freien Lauf gibt. Aber genau, das hat irgendwie voll Spaß gemacht. Und ja, Film grundsätzlich, beziehungsweise audiovisuelle Formate bieten ja auch total viele Möglichkeiten, ne? Weil man irgendwie dieses auf der einen Seite dieses Bewegtbild hat und der Sound in Kombination. Genau. Finde ich nach wie vor total spannend und faszinierend. Und auch diese Erzählformen, die über solche Formate entstehen, die wandeln sich ja auch komplett. Also was man jetzt die letzten Jahre beobachten kann, ist ja zum Beispiel, dass die Streamingdienste immer erfolgreicher werden und es immer neue Möglichkeiten gibt und neue Funktionen, sich Film oder audiovisuelle Medien anzuschauen. Also mittlerweile kann man irgendwie über Streamingdienste gleichzeitig von den eigenen Laptops oder Endgeräten Filme gucken, darüber schreiben. Genau, also ganz viele neue Erzählformen, ganz viele neue Formate und Möglichkeiten, was einen als Konsumerin natürlich manchmal auch ganz schön überfordert. Und da setzen wir eigentlich auch mit dem Filmprogramm an, dass wir sagen, dieses Überangebot, dem wollen wir irgendwie entgegenwirken, beziehungsweise wir wollen einfach unseren ZuschauerInnen eine Auswahl an ganz tollen Filmen, Kurzfilmen und Serien bieten und genau eine Empfehlung quasi dafür aussprechen.
Das kann ja in der heutigen, doch etwas sehr inputreichen Zeit nie schaden, denke ich. Vor allem, wenn man weiß, dass diese besagte Auswahl von einem Team getroffen wird, das auch ein bisschen nach links und rechts schaut, was zum Beispiel Diversität, NewcomerInnen, Gesellschaftsrelevanz und so weiter betrifft. Aber Film ist ja ein recht weites Feld, ein großes Wort. Was gehört denn zu dieser Sparte auf dem Reeperbahn-Festival alles dazu?
Genauso wie beim Musikprogramm haben wir im Bereich Film ein filmwirtschaftliches Angebot. Das ist dann für Fachpublikum und findet im Rahmen der Festival Conference statt. Da kommt dann auch die Filmbranche zusammen mit der Musikbranche. Die treffen sich auf Panels und auf Netzwerksveranstaltungen und kommen dann dort so in den Austausch. Und auf der anderen Seite haben wir eben ein Film-, Kurzfilm- und Serienprogramm, was für alle FestivalbesucherInnen frei zugänglich ist. Und diese Filme, die wir dort zeigen, feiern bei uns auch häufig Hamburg, Deutschland, Europa oder manchmal sogar auch Weltpremiere. Dann gibt es natürlich auch Q&As mit den FilmemacherInnen, die vor Ort sind. Und was ich da immer besonders spannend finde oder was irgendwie am meisten Spaß macht, ist, dass anschließend dann oft auch das Publikum noch die FilmemacherInnen, die auf der Bühne sind, mit Fragen löchert und wir schon das ein oder andere Mal die gar nicht mehr aus dem Kinosaal rausbekommen haben.
Kann ich mir vorstellen, wenn da eine Unterhaltung mal so richtig in Fahrt kommt, warum nicht? Es ist ja auch wirklich etwas Tolles, wenn man nach einem Film nicht gleich nach Hause geht und sich ins Bett legt oder so, sondern erstmal das Gesehene im Austausch mit anderen verarbeiten und diskutieren kann. Im besten Fall sogar mit den ProtagonistInnen und MacherInnen selbst. Und wonach werden aber die Filme von Leuten wie Milena dann letztlich ausgesucht? Gibt es da beispielsweise ganz klare thematische Schwerpunkte oder wie wird da vorgegangen?
Wir setzen beim Reeperbahn-Festival in diversen Programmen die Schwerpunkte auf Diversität, Musik natürlich und Nachwuchsförderung und ganz allgemein gesellschaftsrelevante Themen. Und das lässt sich auf jeden Fall auch auf das Filmprogramm übertragen. Da bilden wir vor allem eben Stimmen von Flinterpersonen und Queers ab und setzen ganz grundsätzlich eigentlich auf neue Impulse. Also sowohl auf der inhaltlichen Seite, wir bilden brandaktuelle Themen ab, aber auch was die Absenderschaft betrifft. Also gerade Werke junger FilmemacherInnen setzen ja auch neue Impulse. Und auch auf der Formatebene kann man auch davon sprechen, dass wir nach neuen Trends Ausschau halten, nach außergewöhnlichen Formaten. Da ist auch in der Vergangenheit mal die eine oder andere Webserie zum Beispiel dabei gewesen. Oder dieses Jahr haben wir auch zwei sehr außergewöhnliche Kurzfilme. Zum Beispiel der sehr surreale Musikkurzfilm von The XX-Bassist Oliver Sim. Der singt in diesem Kurzfilm über seine HIV-Erkrankung und den Kampf gegen diese Stigmatisierung, diese dauerhafte Stigmatisierung anzugehen. Und die hat auch so Horrorfilm-Elemente. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall allein wegen dieser außergewöhnlichen Umsetzungsart da mal reinzuschauen. Oder aber auch der Kunstkurzfilm von Brenda Lean, First Work, Then Play, den wir zeigen. Der zeigt die Perspektive einer sehr ausgebrannten Musikproduzentin namens Maxi. Und ihr inneres Kind ist tatsächlich in diesem Kurzfilm auch wirklich physisch präsent. Und ja, schaut sie euch an. Ich kann es nur empfehlen. Genau, und ganz grundsätzlich kann man eigentlich sagen, wie genau der inhaltliche Schwerpunkt im Jahr liegt, wissen wir meistens am Anfang des Jahres noch nicht. Aber das entwickelt sich dann so im Laufe von Gesprächen innerhalb unseres Kuratoriums. Wir schauen ja ganz viele Filme, sind auf unterschiedlichen Festivals unterwegs, lassen uns von Filmverleihen ganz viele Screener schicken und gucken sie uns an, sind immer mit, halten alle Augen und Ohren offen, checken die filmrelevanten Medien und Veranstaltungen und genau, und sprechen ganz viel über Film. Und so entsteht nach und nach ein kuratorischer Schwerpunkt. Und man sieht, ah, okay, guck mal, der Film passt zu dem Film und der vielleicht dann doch eher weniger. Genau, und so steht dann, entsteht dann langsam unser Filmprogramm.
Und das ist, kann man schon sagen, spektral bunt und besteht aus Filmen wie dem fiebrig mitreißenden und schwer beschreibbaren Soul of a Beast, den Dokumentarfilmen Girl Gang über die Teen-Influencerin Leonie oder die libanesisch-weiblich-queere Thrash-Metal-Band Sirens oder aber die Serie Le Monde de Demain über die Geschichte der Hip-Hop-Bewegung in Frankreich anhand der Rap-Gruppe NTM. Auch der US-amerikanische Film Actual People über die große Angst vor der Schwelle zum Erwachsenwerden, der, ja, man sagt, glaube ich, Quarter-Life-Crisis, die Musikdokumentation über die legendäre kapverdische Sängerin Cesaria Evora oder den Kurzfilm First Work Then Play über den drohenden Burnout einer Musikproduzentin dürften durchaus spannend werden. Aber ich werde euch jetzt mal nicht hier anfangen, noch weiter mit Namen zu bombardieren oder ellenlange Inhaltsangaben vor mich herzurasseln. Auf der Seite des Reeperbahn Festivals, die ich euch natürlich auch nochmal unten verlinke, könnt ihr genaueres zu dem spannenden Programm erfahren. Aber ich lasse mir natürlich gerne nochmal von Milena sagen, was denn vielleicht ihre persönlichen Highlights im diesjährigen Filmövre sind.
Unsere Spielfilme dieses Jahr beschäftigen sich inhaltlich vor allem mit Lebensentwürfen und Selbstfindung im jungen Erwachsenenalter und sind auch fast ausschließlich von jungen FilmemacherInnen. Und da ist ein ganz persönliches Highlight von mir auf jeden Fall Ninja Baby. Der Film ist von der norwegischen Regisseurin Ingvild Svjerfjeke und feiert bei uns seine Hamburg-Premiere. Genau, und in dem Film geht es um Raquel. Und Raquels Leben steht am Anfang des Films oder auch im Verlauf des Films immer noch ganz schön auf dem Kopf, denn sie ist erst Anfang 20 und erfährt, dass sie schwanger ist und dass sie auch eigentlich schon im 7. Monat schwanger ist. Und dann wird sie ja ganz authentisch, ungeschminkt, mit fettigen Haaren, super verzweifelt dargestellt, wie sie sich mit diesen ganzen Fragen jetzt auseinandersetzt. Ne? Wie gestalte ich irgendwie meine eigene Zukunft? Passt da irgendwie ein Kind mit rein oder auch nicht? Habe ich jetzt die Verpflichtung, irgendwie mit dem biologischen Vater mich in Verbindung zu setzen? Was würde überhaupt eine Adoption bedeuten? Funktioniert und wenn ja, wie Dating und Sex, während ich schwanger bin? Genau, und was ganz witzig ist, dieses Baby verhält sich ja sehr unauffällig die ersten 7 Monate in ihrem Bauch, weshalb sie es dann kurzerhand in ein Ninja-Baby tauft. Und dieses Ninja-Baby fängt auf einmal im Verlauf des Films an, mit ihr zu sprechen und ist auch ganz vorlaut und spannend, weil dieser ganze Film auch auf einer Graphic Novel basiert. Taucht dieses Ninja-Baby auch als gezeichnete Figur im Film auf. Ja, und es klingt alles ganz lustig, trotz dieses dramatischen Themas. Und deshalb hat der Film auch, meiner Meinung nach total zu Recht, bei dem Europäischen Filmpreis schon den Preis für die beste Komödie bekommen in 2021. Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall der Film Lady Bitch von dem Regieduo Marina Prados und Paula Knüpling. Paula Knüpling wird selbst sogar bei der Hamburg-Premiere bei uns auf dem Festival dabei sein. Und auch über den Film sprechen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Genau, und in dem Film Lady Bitch geht es um die Protagonistin Ela. Die ist eine Theaterschauspielerin und bekommt eine Hauptrolle in einer Inszenierung von einem sehr prominenten Regisseur, bei dem sie auch schon immer mitspielen wollte. Und ja, obwohl der Regisseur behauptet, seine Inszenierung sei super modern und feministisch, entpuppt er sich aber sowohl während der Arbeitszeit als auch danach als zunehmend übergriffig. Der Ton von ihm wird immer rauer, ihre Kostüme werden immer knapper. Und genau, als es dann zu einem sexuellen Übergriff kommt, zieht die Protagonistin Ela aber auch ihre Konsequenzen. Und ich glaube, mehr verrate ich lieber auch nicht an dieser Stelle zum Inhalt. Aber ganz spannend bei dem Film ist zum Beispiel auch, dass das Regieduo das in nur 14 Tagen gedreht hat, diesen Langspielfilm. Außerdem arbeiten sie, das fällt einem ganz schnell auf, mit Stilmitteln aus so einem Making-of-Film. Also es wird ganz häufig mit der sogenannten vierten Wand, also quasi mit der Kameraperspektive direkt kommuniziert. Die vierte Wand wird durchbrochen und es wird in die Kamera selber reingeschaut. Genau, und Marina Prados und Paula Knüppling verarbeiten in diesem Film auch eigene Erfahrungen mit Machtmissbrauch in der Kulturproduktion. Die beiden kommen nämlich eigentlich auch unter anderem zumindest aus der Theaterszene. Der Film hat auch den Max-Ophüls-Preis gewonnen als gesellschaftlich relevanter Film.
Ja, das klingt ja in der Tat ziemlich gut. Und da habe ich mich hier für Ruhestörung für euch natürlich nicht lumpen lassen und einfach mal bei eben diesen Regisseurinnen-Duo nachgefragt, ob sie Bock hätten, hier mal mit dabei zu sein, um etwas ausführlicher über ihren Film Lady Bitch zu sprechen. Und siehe da, hatten sie, schönerweise. Milena hat ja jetzt schon ganz gut umrissen, was die Kernthemen ihres Leinwanddebüts sind. Machtmissbrauch, Übergriffigkeit und letztlich auch den Versuch der Selbstermächtigung. Schlagworte, die eigentlich in jedem Eckchen unserer Gesellschaft tagtäglich eine Rolle spielen, hier aber eben im Kosmos der Theaterwelt abgebildet werden, in denen es zu Szenen wie diesen hier zum Beispiel kommt.
Ist alles in Ordnung bei euch?
Klar.
Jetzt müssen wir irgendwie eine Grundlage haben, auf der wir beide zusammenarbeiten können. Und wenn du in der Branche hier weiterarbeiten willst, dann kannst du auch erstmal versuchen, ein bisschen darauf zu hören. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, verstehst du? Halt dich an die Vorgaben. Lass uns zusammen eine Grundlage schaffen, okay?
Warte mal, ganz kurz. Mein Vorschlag ist, bevor wir das jetzt hier auf dieser Probebühne vor den ganzen anderen jetzt hier alles besprechen, lass uns doch treffen. Und dann über den Text reden, über die Szene reden, wie du das haben willst, wie ich das haben will. Und dann gleichen wir uns nochmal ab. Bei mir zu Hause heute Abend vielleicht, ja?
Ja, ich überlege.
Rufst du mich an?
Ich überlege es mir noch.
Ein Auszug aus einer Szene des Films Lady Bitch zwischen der Protagonistin Ella und dem bekannten Theaterregisseur Franz Kramer. Tja, und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei mir stellen sich da schon ziemlich die Nackenhaare respektive Fußnägel hoch. Denn eine Szene wie diese ist mir zumindest leider nicht unbekannt und ich wette in verschiedenen abgewandelten Formen vielen, vielen anderen auch nicht. Was den Film natürlich auch letztlich so spannend macht, denn er bietet trotz seines recht konkreten Settings eine große Palette an Identifikationsmöglichkeiten, die jeden und jede unaufdringlich dazu einladen, die jeweiligen Positionen zu verstehen, zu hinterfragen und zu reflektieren, ohne sie pauschal zu verurteilen. Bevor ich hier aber allzu sehr ins Detail gehe, erstmal zu Paula und Marina, den MacherInnen des Films, und ihrem Befinden, nachdem ich mich zu Beginn unserer Unterhaltung natürlich erstmal erkundigt habe.
Sehr gut, ja. Wir haben so erfahren, dass wir sind nominiert für einen Preis von Deutscher Filmpreis für First Steps Awards. Und wir sind sehr froh. Ja.
Und aufgeregt.
Ja.
Der Bauch kribbelt. Wir freuen uns auf alles, was kommt mit dem Film gerade und dass der so gut ankommt. Deswegen, genau, geht's uns gut.
Ja.
Das klingt hervorragend, ähnlich wie der ja doch ziemlich einprägsame und ambivalent wirkende Titel ihres Films, Lady Bitch. Im Trailer meinte ich, einen Song zu hören, in dem auf jeden Fall das Wort Lady Bitch vorkommt. Ich habe diesen Song aber wirklich nirgends bisher gefunden. Was hat es also mit dem Titel auf sich?
Also es war, wir waren inspiriert von Britney Spears Song. Not a lady. Ich sag den Satz immer falsch.
I'm not a girl, not yet a woman. Deswegen so, es war ein bisschen das Gefühl manchmal von, okay, so, wir sind keine...
Die Ansprüche sozusagen an Frauen, so.
Ja.
Man soll eigentlich...
Lady und Beach gleichzeitig, aber keiner davon. Und ja, und das Lied so hat einer von unserer besten Freunde gemacht, so Fair Beef. Und das ist ihre neue Single, so dieses Lied.
Die kommt bald raus, deswegen gibt es das noch nicht auf Spotify.
Ja.
Genau. Aber der Song wurde extra für den Film geschrieben. Also genau. der Song heißt so, weil der Film so heißt, genau. Sozusagen.
Und die Song Lady Beats, das jetzt kommt, so nächstes Jahr kommt sicher.
Ja.
In Spotify auch.
Ah ja. Gut, das erklärt natürlich einiges und passt, wie gesagt, auch hervorragend zum Film, der ja auch von Kontrasten und ihren Zwischentönen lebt. Nun mutet der Trailer und auch die Inhaltsangabe des Films erstmal so an, als dass man sich ja da auf ziemlich schwere Kost gefasst machen muss. Oder sagen wir mal, etwas in der Kategorie Drama erwarten kann. Doch das stimmt nicht so ganz, wie mir die beiden verrieten.
So... Ja, Paula und ich, wir haben so früher als Schauspieler gearbeitet und wir haben auch viel Missbrauch gesehen und auch Teil von Lady Beach ist Teil unserer Erfahrung und was hat zu uns passiert, was wir auch gesehen haben und
erlebt
haben. Und dann, es war für uns sehr wichtig, das nicht als Drama nur so machen, sondern auch ein bisschen so Lady Beach als Therapie zu benutzen und ein bisschen mit Perspektive. Und dass wir können das Film auch ein bisschen genießen und
lachen als Therapie.
Und ja, wir hatten Lust, weil Paula und ich zu Hause, wir benutzen auch Humor, um ja, die Sachen nicht so ernst zu nehmen und auch zu heilen. Und deswegen, es war, ja, und ich finde, dass die Leute auch sehr viel genießen, so okay, auch wenn es ein hartes Thema ist, es gibt immer so Humor und das hilft, die auch den Thema so anders zu verstehen und ein bisschen mehr so Kleinigkeiten und graue Sonne zu sehen, finde ich.
Voll. Und ich glaube, was auch interessant ist, so diese Gratwanderung zwischen dem Lachen und dem, das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Also so, dass man so daran sehr gut diese Grenzen austarieren kann, so, ah, okay, das war jetzt zu viel. Also wann hört das Publikum dann auf zu lachen oder so? Es ist eigentlich ganz interessant, weil man so auf sich selbst zurückgeworfen wird, ja, als zuschauende Person, so, okay, da habe ich jetzt noch gelacht, aber das nächste war dann zu krass irgendwie. Also weil es halt gerade um diese, was du gerade meintest, Marina, diese grauen Bereiche geht. Ja, in dem menschlichen Umgang miteinander, ne?
Ja, und ich glaube sehr schön, wenn der Film ist gezeigt und es gibt viele Leute im Publikum auch, du siehst, okay, wer lacht, wer nicht und das spürt sich viel, auch Männer oder Frauen oder queere Leute, also ich glaube, das, es kommt daran an, was in deiner Erfahrung, du siehst den Film viel anderes.
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Und hat der Film den beiden denn aber tatsächlich bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Erlebnisse nochmal irgendwie geholfen? Oder kam der Film erst, als die ganzen Erfahrungen schon halbwegs sortiert waren?
Es war überhaupt nicht komplett bearbeitet. So, wir haben angefangen zu schreiben Lady Beats im Februar 2021. Und das war die gleiche Monat, die ich habe so einen Artikel öffentlich gemacht, wo ich erzähle, dass mein Lehrer von meiner Schauspielschule mich missbraucht hat und war wirklich so gleichzeitig. Und dieses ganze Jahr hat mich so begleitet, weil er wollte mich anklagen für meinen Artikel. Und es war auch sehr hart, weil es hat zwei Seiten, so eine Seite von du versuchst stark zu sein, laut zu sein, die missbraucht mit der Bewegung von MeToo zu sagen und keine Angst und trotzdem das System und alles spielt nicht deine Seite und es ist auch sehr beängstigend und es hat sehr, sehr dunkle Seite. Aber trotzdem hat auch mir sehr geholfen, dass auch die Leute so eine geile Reaktion haben und dass nach dem Film die Leute kommen zu uns und sagen, ey, ich habe das gleiche Gefühl, danke für das zu machen oder ich fühle mich jetzt weniger alleine und das immer noch so bestärkt dich und sagt, okay, wir können weitermachen und wenn wir nicht alleine sind, wir sind viel stärker und das passiert zu jeder Frau fast und es ist wichtig, so manchmal, wenn du ein bisschen stärker als andere Frau, so, wenn du die Gefühl hast, dass du kannst das machen, das du machen und die Leute, die können das nicht machen, weil sie in anderen Positionen oder können jetzt nicht reden, ist auch okay. So, ich wollte nicht sagen so, ah, okay, nur wenn du redest und wenn du laut bist, das machst du den Kampf, sondern wir sind hier zusammen und jeder macht was jeder kann, ja.
Voll. Aber ich glaube, dass du, was du auch gerade meintest, so dieser ganze Prozess, also das Schreiben von dem, Buch sozusagen war so ein Prozess, um das so zu verarbeiten, was passiert ist, und dann das Drehen und das Öffnen ins Team und wie jede Person, die da spielt, zum Beispiel auch Sachen von sich mit einbringt und was das für die bringt, und dann auch ganz wichtig, glaube ich, das, was jetzt im Nachhinein passiert. Also es ist schon, also für mich ist es auf jeden Fall so ein heilender Prozess, weil wir stehen dann auf irgendeiner Bühne und sagen, ja, damit wir uns alle weniger alleine fühlen, aber es gilt ja für uns genauso. Also ich fühle mich auch weniger alleine, wenn das Publikum sagt, ich fühle das mit oder so. Also es ist auf jeden Fall ein Heilungsprozess irgendwo.
Ja, oder für viele Jahre, wir haben gedacht, okay, wir dürfen nichts sagen, so, wir sind niemand, so, die andere Person, weißt du, so, es ist auch jetzt anstrengend, dann plötzlich so laut zu sein und
Ja,
es ist nicht einfach immer.
Das glaube ich sofort. Und gerade wenn man mal anfängt, darüber zu sprechen, wird man ja nicht selten mit so vielen, das ist mir auch schon mal passiert, Sätzen konfrontiert, dass es ab einem bestimmten Punkt immer schwerer wird, daran zu glauben, dass sich irgendwann mal etwas wirklich ändert, wenn das Problem doch offensichtlich so flächendeckend besteht. Das erleben Menschen, die sich in der Öffentlichkeit zu diesem Thema äußern, wie Paula und Marina, natürlich nochmal in ganz anderen Dimensionen.
Voll. Also ich glaube, oder ist auch eine Verantwortung. Also ich habe so nach dem ersten Screening, als wir beim Max-Ophüls-Preis waren, das war so das erste Screening mit Publikum, und da haben Leute wirklich im Nachhinein haben wirklich geweint und sind auf uns zugekommen und haben irgendwie auch, es war ja so ein sehr, sehr starkes Zusammenfinden und gleichzeitig auch so eine beängstigende Verantwortung plötzlich von so einem, okay, diese Person projiziert jetzt auch was auf mich oder braucht jetzt vielleicht irgendwas von mir, was ich, also weißt du, so, wie sind wir jetzt füreinander da? Und auf jeden Fall auch überwältigend, also auch der Film spielt ja in der Theaterszene, also der begleitet ja Theaterproben sozusagen, und wir hatten auch darüber nachgedacht, ist es jetzt zu nischig? Also ist es jetzt sowas, womit sich dann andere Leute gar nicht identifizieren können? Und wir waren, also ich muss sagen, es waren wirklich viele Leute irgendwie, dann irgendeine Angestellte in einem Steuerbüro oder so, die dann halt gesagt hat, ja, genau, also dass dieses System und diese patriarchalen Strukturen ja nicht nur im Theater so sind.
Ja.
Und das auch.
Und auch den Wunsch von vielen Leuten zu sagen, ey, bis hier, weißt du, so, wir wollen anderes und wir machen jetzt anderes und wir, so, der erste Punkt ist, etwas zu sagen und so laut, und dann die Sachen beenden sich und verändern sich und wir sind in dem Weg, so, wir werden nie zurück, und jetzt ist so einfach ein bisschen weitermachen, so.
Etwas, das ich mich gefragt habe bei den Überlegungen zu dem Film und so weiter, ist, ob man eigentlich als Schauspielerin gerade vielleicht auch am Theater eigentlich einer, naja, ganz besonders fragilen Situation ausgesetzt ist, weil man sich ja einfach körperlich und emotional sehr weit aufmachen muss, um in ein Stück, in eine Rolle einzutauchen. Also, versteht mich nicht falsch, dass Machtmissbrauch und grenzüberschreitendes, ja, verletzendes Verhalten überall passieren kann und tagtäglich passiert, ob zu Hause, in Büroräumen oder an der Supermarktkasse, ist völlig unstrittig. Nur habe ich Paula und Marina mal gefragt, ob sie denken, dass man sich als SchauspielerIn vielleicht nochmal, ja, vielleicht ganz anders schutzlos fühlt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass jeder braucht, wirklich 100% safe zu sein. Ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn du eine Stripper bist oder wenn du in Sexarbeit arbeitest, du brauchst auch, weißt du, so, wir brauchen alle Arbeit, so, in alle Jobs, die wir machen, wir Frauen, Flinter und queer Leute, wir brauchen einen safe space. Und ich glaube, dass, ja, wenn du mit deinem Körper arbeitest, brauchst du das auf jeden Fall, aber wenn du in einem Büro und dein Boss dich missbraucht, so, das ist hart, das gleiche hart als in einem anderen Job. So, ich finde ein bisschen schwierig zu sagen, dass wir, weil wir mit unseren Emotionen und Körper arbeiten, so, jeder arbeitet mit ihren Emotionen, so, jeder arbeitet mit ihrem Körper, und wir wollen alle auf der Straße ruhig sein und ruhig nach Hause laufen, und wir können nicht. So, es gibt in jedem Aspekt in unserem Leben, wir brauchen viel mehr Safe Space. Ich glaube, nicht mehr im Theater oder im Film als keine andere.
Es gibt natürlich einen Unterschied, also in dem Sinne von, wenn ich jetzt in einem Büro arbeite, gibt es, glaube ich, ähnliche Machtstrukturen. Also es gibt einen Chef und du musst da irgendwie irgendwas folgen oder also irgendwelchen Anweisungen oder du bist da auch in einer Abhängigkeitsposition. Aber es ist natürlich, also gerade so wie sozusagen Schauspiel oder besonders, glaube ich, Theaterarbeit, aber auch Filmarbeit verstanden wird, gibt es so in, ich sag mal, in anderen Generationen, in den vorherigen Generationen sehr stark diese Idee von Schauspiel ist auch inhärent Grenzüberschreitung. Also du musst über deine Grenzen hinausgehen, um da irgendwas entstehen zu lassen und so. Und ich glaube, dass so in dem Sinne, dass es halt deswegen so anfällig ist, weil es halt so grundsätzlich von dir abverlangt wird, über deine eigenen Grenzen zu gehen. Und ich glaube, dass hier so ein ganz wichtiger Unterschied ist, dass, also wie das geschieht. Also weil ich stimme dem in dem Sinne überein, dass es natürlich entsteht was Interessantes, wenn eine Grenze überschritten wird. Aber wird diese Grenze im Einvernehmen überschritten oder nicht? Also bist du als darstellende Person ein ausführendes Element? Also wirst du dazu gebracht, deine Grenze zu überschreiten? Oder ist das in Zusammenarbeit und du sagst, ah, ich möchte das jetzt tun, ich wage diesen Schritt, weil ich das selbstbestimmt so möchte und nicht, weil ich, wenn ich es nicht mache, irgendwie aus dem Ensemble geworfen werde oder so oder irgendwie anders bestraft werde. Und das ist sozusagen in dieser Annahme so, man geht davon aus, dass man als schauspielender Mensch sozusagen Grenzen überschreiten muss. Das ist, glaube ich, der Unterschied zu jetzt einem Bürojob oder so. Aber in einem Bürojob ist trotzdem die gleiche Abhängigkeitsstruktur oder eine ähnliche.
Aber es gibt auch in Bürojobs andere Grenzen, weißt du, so.
Ja, aber trotzdem.
Ja.
Also Grenzen gibt es überall und damit leider auch immer die Gefahr, dass diese nicht respektiert und verletzt werden. Was mich bei den Diskussionen um Missbrauch oder sagen wir mal konkrete MeToo-Fälle immer ziemlich stört oder irritiert, ist, dass es oftmals den Anschein macht, dass nicht wenige Menschen die Angelegenheiten für ein Fehlverhalten von einer singulären Person halten und überspitzt gesagt bei der Denke bleiben, ja gut, schwarze Schafe gibt es überall. Dass hinter all dem aber ein ganzes System steckt, das sich fortwährend selbst erhält und ein unsicheres Umfeld schafft, wird allzu gern unter den Tisch gekehrt, weil das natürlich auch hieße, weit komplexer nach Ursachen zu forschen, als nur einer Person alleinig die Schuld zu geben. Nun ist es bei dem Film Lady Bitch ja auch wieder so, dass ein Mann, der von allen hofierte Regisseur Franz Kramer nämlich, augenscheinlich der klare Täter zu sein scheint. Aber ist er das wirklich? Wie haben sich Marina und Paula diesem Problem genähert?
Ja, so für uns ist es sehr wichtig, so nicht genau so der Regisseur nicht als total böse zu machen und so als schlechter Mann, sondern ja, so jemand, den du überhaupt nicht denkst, ah, oh mein Gott, oh, er war so ein nice guy and oh, he could have never done that, so dass du dieses Gefühl hast. Und weil ich glaube, das ist immer das Problem, so wenn ich halt auch meine Familie zum Beispiel über meinen Missbrauchfall erzählt, die haben gesagt, nein, sicher, bist du sicher, er ist so ein guter Regisseur, weißt du, du kannst mit ihm arbeiten in deiner Karriere. So, es gibt immer so einen Schutz für diesen Mensch oder es ist nur ein Fall und so. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass, ja, du, wenn du unseren Film guckst, kannst du beide Seiten sehen. Und es gibt ja auch unsere Hauptrolle, die Ella, sie auch nicht alles perfekt macht. So wirklich, dass es gibt nicht ein Gut und ein Bad, sondern ist alles immer ein bisschen anstrengend zu verstehen. Und deswegen, wir sind hier und deswegen, wir müssen diesen Dialog so fordern, damit wir können über Missbrauch reden, weil es gibt nicht so eine Person, die schlecht ist, sondern es sind sehr, sehr Kleinigkeiten, die in jedem Tag passieren, diese Mikroattacks. Und ja.
Voll. Ich glaube, das ist auch, also ja, dass wir versucht haben, so grundsätzlich weg von so Archetypen zu gehen. Also, dass die, was du sagst, dass die Hauptdarstellerin nicht nur gut ist und der Antagonist sozusagen nicht nur böse.
Genau.
Oder dass auch andere Menschen, ich glaube, was wir versucht haben, ist auch darzustellen, so wie geht der Rest des Raumes mit dieser Situation um? Also, wer sind Mittäter auch in dem Schweigen, wie sozusagen nicht darüber geredet wird aus dem Rest des Teams zum Beispiel, wie gehen die damit um und auch wie das System, also das ist bei uns nicht jetzt groß ausdiskutiert, aber es ist sozusagen schon ein Teil auch, wie stützt das System Theater, also diese Struktur, diesen Menschen, also wie, da, es gibt zum Beispiel eine Intendantin, die dann auch nicht konsequent, sage ich mal, in dem gegen den Regisseur ist. Also dass es eben nicht nur dieser eine böse Mann ist, sondern es eben dieses ganze Konglomerat an Stillschweigen und...
Ja, und auch die Verantwortung von die Kunst, weil manchmal ist so, ah ja, aber die Kunst ist so gut, egal wer ist der Künstler. Und ich glaube, dass für uns sehr wichtig ist, so die Kunst und den Künstler nicht so
nicht zu trennen.
Nicht zu trennen, sondern wirklich so, weil in Lady Beat das passiert, so auch wenn das ist inszeniert, was wir inszeniert, hat eine Verantwortung. Und das hat auch eine Konsequenz in unserer Gesellschaft. Und alles, was wir sehen, hat einen Effekt. Und wir müssen viel mehr stark sein, von welchen Filmen wir gucken und so, wer ist da und wer repräsentiert. Und ja, so wir erleben viel Missbrauch und viel Violence mit Frauen jeden Tag mit den Filmen, die wir gucken. Und es ist so ein bisschen, okay, wir haben genug, so wir wollen nicht mehr das regelmäßig sehen, von einem Mann inszeniert oder genau. Ja.
Und genau dazu tragen Filme wie Lady Bitch und die daraus resultierenden Diskurse ja zweifellos bei. Warum sollte es denn aber eigentlich überhaupt ein Film werden? Schließlich kommen Marina und Paula, wie wir schon gehört haben, unter anderem aus der Theaterecke, wofür der Film ja eigentlich auch mal vorgesehen war, oder?
So, wir hatten so eine Forderung von Theater. Wir hatten so 60.000 Euro gehabt. Und dann, weil es war Corona, es war okay, wir wollen nicht ein Theaterstück so wirklich klein, sondern wir hatten immer das Gefühl, okay,
wir wollen
immer einen Film machen und dann ist okay, das ist unsere einzige Möglichkeit, um das zu schaffen und dann wir waren okay, Paula, lass uns das machen.
Ja, weil eigentlich kann man keine Theatergelder für Filme benutzen sozusagen und dann haben wir wie so einen Antrag gestellt und gesagt, dürfen wir einen Film machen, weil wir keine Theateraufführung machen dürfen und dann haben sie dem zugestimmt.
Genau, und dann wir hatten Lady Bitch Film gemacht.
Und dann der Theaterabend ist eigentlich...
eine kleine Sache parallel.
Genau, weil es natürlich trotzdem eine Theaterförderung war.
Ja.
Und wir haben dann sozusagen begleitend im Nachhinein zu dem Film, wir haben dann so einen kleinen Theaterabend dazu noch entwickelt. Was eigentlich auch ganz interessant war, dass dann nochmal dann wieder aus der Theaterperspektive den nochmal. Film über die Theaterperspektive zu beleuchten. Ja. Also es war, ja...
Ja, bei uns ist unser erstes Film so, bevor wir hatten nur Theaterregie gemacht.
Wie gut, dass sich alles letztlich genau so gefügt hat, kann man sagen. Ein weiteres Themenfeld, das in dem Film Lady Bitch widerhallt, ist Pink oder Woke-Washing. Das ist das, was passiert, wenn sich Unternehmen beispielsweise mit der LGBTIQ-Bewegung solidarisieren oder sich feministisch zeigen wollen, dies allerdings nur aus Trend- und Marketinggründen tun, in Wahrheit aber wenig ernstzunehmendes Engagement für entsprechende Themen zeigen oder sich differenziert und selbstreflektiv damit auch auseinandersetzen. In diesem Fall ist es Franz Kramer und dessen Team, die Wedekinds Stück Lulu einen feministischen Anstrich verpassen wollen und dabei, sagen wir mal, nicht ganz so erfolgreich sind, beziehungsweise sowas hier rauskommt. Nochmal ein Auszug aus dem Film.
Das muss immer ran, runter, hoch. Und dann steigert sich das so und dann kommt man nämlich genau dahin, wo es, glaube ich, hin muss.
Ah, das ist toll.
Ja.
Das ist toll, weil es ist eigentlich, ich glaube, das ist ja auch ein Schlüssel, um irgendwie diesen Sexismus im Stück loszuwerden. Dass man eine Schauspielerin sieht, die selber entscheidet, das zu wiederholen.
Ja.
Nicht, weil die Männer das inszenieren wollen. So,
nein, weißt du? Autonom. Ich entscheide mich autonom dazu, gegen die Wand zu hauen. Und wenn es euch wehtut, ist es doch egal.
Genau.
Das ist meine Entscheidung.
Ja, ich als Frau mache das jetzt.
Genau.
Feminismus ist ja irgendwie Titten und alles, weißt
du? Ja, das sind die Waffen. Das sind die Waffen, mit denen man geschlagen werden kann.
Und neben auf jeden Fall. Dieses Ich sehne mich.
Ja. Kommt ja da.
Genau, so würde ich auch rausgehen, dass man, dass du dann sagst, ich sehne mich nach deiner Peitsche zurück und damit gehen wir dann aus der Szene.
Was, ich sehne mich nach was?
Sie sagt das. Ich sehne mich nach deiner Peitsche zurück. Verstehst du? Sie läuft gegen die Wand.
Das ist da toll, schließen wir. Dass sie selber entscheidet, ich will diese Peitsche.
Ich will die Peitsche.
Ich will da irgendwie, also das ist meine feministische Freiheit, mich zu unterwerfen.
Ja.
Weißt du?
Richtig.
Und was du, wäre, wenn sie den Satz sagt, dass ich da heule als Mann?
Ja, du kannst weinen. Ja. Ich meine, du kannst das ja eh, das ist super. Ja. Dann haben wir auch die Verletzlichkeit des Mannes sozusagen so ganz kurz angerissen. Und
genau.
Dann ist es, dann haben wir auch einen super Absprung für die nächste Szene.
Es ist so lächerlich und eigentlich zum Lachen, wenn es nicht dann doch so traurig wäre. Erinnert mich gleich an meine Unterhaltung mit der Schauspielerin und Musikerin Christine Nichols, die mal völlig ausgetickt ist, als ihr ein vermeintlich super woker weißer Cis-Mann die Welt der weiblichen Gefühlswelt und Feminismus erklären wollte. Schwierig, sehr schwierig. Über jemanden zu reden und nicht mit ihm oder ihr ist ohnehin selten eine gute Idee. Nur zuhören ist halt nicht jeder Mensch Stärke, sonst wären wir wohl auch alle schon einen Ticken weiter. Aber was kann ich denn machen als Konsumentin zum Beispiel, wenn ich darauf achten will, dass ein Film oder ein Regisseur ernsthaft mit einem Thema sich befasst oder sich auseinandergesetzt hat und eben nichts da nur aus Trendgründen reingewaschen wird? Ist ja schon ein wenig schwierig mitunter.
Ja, ich glaube, weil es natürlich grundsätzlich viel auch sehr intransparent ist, also zu den Vorgängen und so. Wir versuchen einfach immer sehr viel uns anzugucken, wer macht diese Filme, also was haben die sonst gemacht, welche Geschichten erzählen die sonst, was gibt's vielleicht irgendwie an Informationen, also manchmal gibt es ja doch auch Informationen oder so behind the scenes oder irgendwelche Interviews. Also natürlich kann man, glaube ich, nicht bei jedem Film oder bei jedem Musikprodukt oder so jetzt herausfinden, wie war jetzt in diesem Projekt genau der Arbeitsprozess oder welche Grenzen wurden da wie überschritten. Aber man kann ja trotzdem, wenn ich jetzt ein Interview mit einem Regisseur lese, kann ich ja sehen, hat der irgendwie ein Verständnis dafür, also wie drückt er sich aus oder so.
Oder das neuen Tränen jetzt das so machen, weil das ist
genau, trendy. Und in der Vergangenheit hat er aber die ganze Zeit irgendwelche, keine Ahnung, was Geschichten erzählt.
Ja, aber das ist wirklich was, alles, was wir sehen, so Männer, die jetzt plötzlich in feministischen Themen oder jetzt wir machen Queer oder jetzt wir machen divers mit Immigrant und POC und okay, das ist nicht okay.
Aber vorher haben sie die ganze Zeit irgendwie...
Wenn du wirklich das so helfen willst, dann lass uns den Raum, das zu machen, wir, nicht, weißt du,
nicht du.
Nicht über uns zu reden, weil das ist nicht deine Erfahrung, das ist nicht dein Leben. Und das müssen wir erzählen. Und ich glaube, dass Lady Beach so einen Erfolg hat, ist ein klares Zeichen, dass die Sachen sind anders jetzt, auch mit Social Media und TikTok, dass die Leute haben Bock auf etwas Neues von neuer Stimme und neuer Perspektive und jung und queer und divers. Und ich glaube, dass wir können das machen, auch wenn wir nicht keine große Produktionsfirma sind oder ohne keine Filmförderung. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist das ein bisschen mehr Raum, um dass wir auch unsere eigenen Sachen machen.
Naja, oder dass solche Sachen, also solche Stimmen halt auch gefördert werden.
Genau.
Also obwohl wir es ohne Förderung machen können, ist es natürlich gut, wenn es Förderung für solche Stimmen gibt.
Stimmt.
Aber ich glaube, dass es so grundsätzlich...
Wir brauchen auch Geld.
Ja, so. Wir versuchen zum Beispiel unsere Dreharbeiten, haben wir versucht, so transparent irgendwie zu gestalten. Also es ist natürlich so eine...
Ja.
Grad dazwischen, so was verrate ich schon von dem Film oder nicht, aber gleichzeitig ist es ja schön, also ich glaube, dadurch kann man auch sehr viel Publikum schon gewinnen, schon sehr früh für das Projekt sozusagen, zu sagen, hey, ihr habt uns die ganze Zeit begleitet, ihr fühlt euch dem irgendwie vielleicht auch verbunden oder so. Und da kann man, glaube ich, auch sehr viel Transparenz reinbringen, die oft fehlt.
Ja, und sehr politisch zu bleiben, auch in deinem Privatleben und nicht die Kunst von den Künstlern so trennen, sondern wirklich zusammenzubringen. Und
das ist sicherlich schon mal ein sehr guter Ansatz. Und eben, dass alle Menschen, die sich auf irgendeine Art und Weise äußern möchten, auch gehört werden und die Möglichkeit bekommen, ihre Geschichten selbst zu erzählen, ist ebenso wichtig. Doch um dahin zu kommen, auch in der Kunst, müssen viele Leute, gerade Flinterpersonen, immer noch einiges mehr leisten, weil die Netzwerke und Strukturen sagen wir mal, nicht von ihnen und auch nicht für sie geschaffen worden. Deswegen, und das beobachte ich auch zunehmend in der Musikindustrie, setzen viele Kunstschaffende auf ein gewisses Maß an Autarkie. MusikerInnen schreiben ihre Songs selbst, spielen ihre Instrumente eigenhändig, lernen autodidaktisch alles zu produzieren und vertreiben das Ganze vielleicht sogar noch in Eigenregie. Weil das trotz des immensen Mehraufwandes letztlich ja doch erfolgsversprechender ist und vor allem ihnen niemanden sagt, womöglich noch von oben herab oder so erklärt, was sie zu tun haben und in ihre Kunst hineinfuscht. So ist das gewissermaßen auch bei Paula und Marina, die nicht nur als Regieduo, sondern auch mit ihrer eigenen Theaterproduktionsfirma beispielsweise auf Eigenständigkeit setzen. Ist das denn der Weg raus aus den alten Strukturen? Könnte diese, ja, ich nenne es mal DIY-Mentalität, den entscheidenden Umschwung für die Zukunft bringen?
Ja, 100%. So, wenn ich gucke, die Leute, die ich am meisten so liebe oder ja, bewundere, ich sehe, dass die haben auch alleine gemacht und ich will auch Produzentin sein. So, ich will auch meine eigene Geld kriegen und nicht nur so, okay, ich mache, weißt du, so, wir haben von Schauspieler so Regisseurin zu Produzentin und du merkst diese Schritte und du merkst, dass, okay, jetzt ich bin in einer Machtposition auch und wie ich diese Machtposition benutze und wie ich bewusst sein von dieser Situation und jetzt kann ich andere Sachen machen, jetzt kann ich anderes, jetzt kann ich beweisen, wie kann ich anderes machen und nicht nur kritisieren von, hey, ihr müsst das anderes machen, sondern machen. Und
wie dann, will ich es dann machen?
Genau. Ja. Und auch deine eigenen Fehler machen. Aber wichtiger ist das, ja, das Gefühl zu haben, dass du kannst Neues entstehen. Und das ist so schön, dass wir jetzt einen Film haben und dass wir jetzt auch weitermachen in unser nächstes Projekt. Und das Gefühl zu haben, dass niemand sagt zu dir nichts, weißt du, dass du kannst alle Entscheidungen treffen und dass du kannst mit dem Schauspieler reden und sagen, hey, was willst du? Weißt du, was ist für dich wichtig? Und dass keine
neue Person, Stimmen genau, eigentlich auch so einen Raum geben.
Ey, und wir sind auch okay, wenn jetzt Koproduktionen kommen und mit großer Forderungen und so, aber es ist auch wichtig, so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass du als Künstler bist frei, um Neues zu probieren.
Ja, weil sonst halt auch immer sozusagen so ein geldlastig, also dann haben die Leute, die das Geld haben, sozusagen die Entscheidungshoheit. Und das ist einfach, ich glaube, dass es gut ist, dass es so anfängt in diesem Gedanken von, wir machen es anders und dieses Autarke und dass es so viele Menschen gibt und so viele Flinter oder halt nicht weiße Cis-Männer, die irgendwie sich da umorientieren und eben mögliche andere Strukturen aufzeigen. Und dann ist es, glaube ich, aber auch wieder interessant, das zusammenzuführen oder auch untereinander. Also weil, glaube ich, sonst kann sich das dann auch oft so ein bisschen so zersplittern und dann gibt es so 10.000 Leute, die sich irgendwie, die alle für sich selbst kämpfen und ich merke jetzt gerade so, dass es eigentlich doch auch wieder viele gleichgesinnte Menschen gibt, so in dem Feld, in dem wir uns bewegen und was passiert, wenn wir uns jetzt wieder zusammentun und dann doch auch stärker zusammen sind sozusagen und nicht nur ganz alleine irgendwo im Ozean durch die Gegend tudeln und auch man, also weil es halt auch alles so learning by doing, also jetzt gerade bei uns sozusagen, ist es natürlich trotzdem auch schön, dann auf Leute zu treffen, die einem dann wieder ein bisschen helfen,
total,
aber die eben auch die Struktur vielleicht kritisch betrachten oder irgendwie neue Ideen mit einbringen. Also so ein Aufsplittern und dann wieder zusammenfinden, finde ich eigentlich gut.
So wäre es toll und so wäre es ja auch nur sinnvoll. Denn aus vielen kleinen Teilen ergibt sich ja früher oder später immer ein großes und ganzes Bild. Je bunter, desto besser. Und auch wenn jetzt natürlich erstmal der Fokus bei Lady Bitch liegt und die ganzen Screenings, Q&As und vielleicht auch noch weitere Preise gefeiert werden müssen, habe ich die beiden mal gefragt, was denn so ansteht, sobald sich die ganze Aufregung langsam gelegt hat.
Wir schreiben an unserem neuen Drehbuch und sind gerade sozusagen in Gesprächen mit Produktionsfirmen, die uns da vielleicht, also wir versuchen jetzt so ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr filmadäquates Budget zu bekommen und ein größeres Projekt zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und es ist, würde ich sagen, so irgendwo eine Weiterentwicklung für uns von dieser Idee von Lady Bitch. Also, weil Lady Bitch endet eigentlich, soll ich es jetzt sagen? Nein, aber es ist sozusagen ja auch der Versuch von dieser Schauspielerin sozusagen, sich dieser Situation irgendwie so zu, oder sich dem so zu stellen oder eben nicht nur in dieser Ohnmacht zu verbleiben, sondern sich irgendwie auch zu wehren. Oder wie kann man sich in dieser Situation verhalten? Und ich glaube dann, das hat uns so anfangen lassen zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich, also wie soll es eigentlich anders sein oder wie wollen wir weibliche Charaktere darstellen oder wie sehen wir so Sexualität der Frau, was ist da eigentlich das, was wir stark und toll und interessant finden? Und genau, ja. Der neue Film geht so in die Richtung
von... Wir machen ein Coming of Age, genau. Ein queer Coming of Age, auch mit unseren Themen, aber auch ein bisschen mehr und ja, es freut uns. So, wir haben auf jeden Fall Lust, unser zweites Film zu machen und weiter unseren Beacon und ja, genau. So. Auch ein bisschen zu machen, so mit Lady Beat ist auch ein Film, die hatte so viele Kompromisse, so Sachen, die wir konnten nicht machen, wegen Budget, wegen Zeit. Und jetzt, wir haben Zeit, so wirklich zu sagen, okay, was wollen wir machen? Und dann, wir kriegen den Geld, um zu machen, was wir wollen.
Klingt sehr gut und es bleibt sicher spannend, was von diesem Duo da noch auf die Filmwelt und uns zukommt. Finde ich im Übrigen auch schon richtig gut, also so eine doppelte Regiespitze anstelle einer Alleinherrschaft, wenn ich das mal so drastisch formulieren darf. Das bringt in meinem Kopf irgendwie bestimmt auch immer wieder etwas mehr Arbeit, aber auch mehr wertvollen Input, Reflexion und Austausch in die ganze Angelegenheit. Nun wird Lady Bitch aber wie gesagt erstmal am 23. September um 19 Uhr im 3001 Kino als Hamburg-Premiere laufen, wo auch Paula höchstpersönlich und stellvertretend für die beiden anwesend sein wird und sich sehr auf das ein oder andere Gespräch im Anschluss an das Screening freut. Und Freude ist auch eine gute Überleitung nochmal zu Milena, die sich neben dem tollen Filmprogramm auf dem Reeperbahn-Festival auch allgemein auf die 4 Tage äußerst vorfreudig zeigt.
Neben dem Filmprogramm freue ich mich natürlich auch auf ganz viele Sachen. Also das fängt schon damit an, dass ich Lust habe, über unser Festival Village auf dem Heiligen Geistfeld zu gehen und wieder die Festival-Vibes zu spüren, den Arts Playground zu entdecken, wo es wieder ganz tolle Ausstellungen geben wird. Und auch zu sehen, dass das Festival einfach wieder in der alten Größe stattfinden kann und mit internationaleren Acts, als es in den letzten beiden Jahren möglich war. Und genau, ich freue mich sehr doll.
Und mit so viel Vorfreude, meine Lieben, will ich mich für diese Ausgabe Ruhestörung bei euch verabschieden. Ich bedanke mich herzlich bei Milena für die ganzen spannenden Infos. Bei Marina und Paula für das schöne, offene Gespräch und natürlich bei euch, wie immer, fürs Zuhören, Abonnieren und Weitersagen von Ruhestörung. So, und zum Abschluss möchte ich euch gern noch an einem Gedanken oder vielmehr einem Statement von Marina teilhaben lassen, das ich wirklich sehr wichtig und toll fand und das ihr zum Ende unseres Gesprächs um diesen ganzen Missbrauchsaspekt und das Lautwerden dazu auch einfach nochmal wichtig war, loszuwerden. In diesem Sinne, macht's hübsch, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, ich würde vielleicht sagen, dass, weil ich am Anfang habe ich gesagt, dass es wichtig ist, so laut zu sagen, oder okay, du hast einen Missbrauch erlebt und wie wichtig ist die Bewegung wie MeToo, aber das ist auch okay, wenn du nicht bereit bist oder wenn du auch Hilfe brauchst, so wie Therapie und so, und dass es gibt viele Organisationen hier in Deutschland, die können dich helfen und das nicht immer kommt von, okay, ich mache ein Artikel oder ich bin in Instagram und ich mache etwas public, sondern das ist sehr wichtig, auch auf dich zu kümmern, Mental Health und mit deiner Freundin zu reden und so nicht alleine zu fühlen. So, das vielleicht ist auch wichtig zu sagen, so für die Leute, die uns hört oder die den Film gucken, dass sie sich nicht fühlen, dass nur weil die nicht laut gesagt, nein, das ist schlechter, sondern dass wir alle sind in verschiedenen Momenten unseres Lebens und das, genau.
Das ist auch schwer.
Ja.
Und das ist okay.
Ja. Und das ist auch okay, dass du jetzt nicht Nein sagen kannst. Und dass auch nicht Nein zu können, ist auch Nein. Und das ist nur Ja ist Ja. Und das ist auch manchmal wichtig, dich zu erinnern, weil ja, es gibt viel Trauma um dieses Thema und manchmal wir auch reden das sehr leicht und über einen Film, aber das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema, die viele Leute uns beschäftigt und das ist ein sehr großes Trauma, die wir Frauen und Flinters und Queer, genau, ja. Dass ich hoffe, dass wir können in der Zukunft besser sein, aber deswegen wir brauchen viel Daycare und Safe Space. Ja.
Ja. She really needs to see if she can go without me. Go up on the mountain and down into the sea. With me it would be easy, I know the mountain isn't over. She will listen to me. She won't listen to me. She really needs to see if she can go without me. Go up on the mountain, down into the sea.